Messina. Ich muss mich etwas fassen, damit ich dich den Weg über den Berg und Taormina hierher nicht gar zu unordentlich machen lasse, ob du gleich Geduld genug wirst haben müssen, denn ich bin ein gar schlechter Systematiker. Der Wirt im Elefanten in Catania besorgte mir nicht eben wohlfeil einen Mann mit einem Tiere, der mit mir die Fahrt bestehen sollte. Ich packte meinen Sack voll Orangen und ritt bergan. Wie viel ich Dörfer und Flecken durchritt, ehe ich am Sandkloster ankam, weiß ich nicht mehr. Dieses Kloster gehört bekanntlich den reichen Benediktinern unten in der Stadt, die hier nur einen Laienbruder haben, welcher die Ökonomie besorgt, denn sie haben rundumher weite Distrikte von Weinbergen. Bei den Mönchen gilt das seltene Sprichwort: Im Weine ist Wahrheit, sondern im Weine ist Schlauheit. Ich kann mir nicht helfen, und wenn mich die Mönche zum Abt machten, ich würde sagen, je größer das Kloster, desto größer die Sottise. Die Mönche unten sind gar feine Kauze, die das Inkonsequente und Bedenkliche und Kritische ihrer jetzigen Lage sehr gut fühlen und die Kutte durchzuschauen wissen. Diese waren freundlich und höflich. Der Laienbruder hier im Sande war etwas grämelnd und murrsinnig. Er nahm meinen Empfehlungsbrief, betrachtete ihn und sagte mir ganz trocken, der Abt, mein Vorgesetzter, hat ihn nicht unterschrieben. Er geht mich also nichts an. Das ist schlimm für mich, sagte ich. Jawohl, sagte er. Was soll ich nun tun, fragte ich. Was Sie wollen, antwortete er. Er besann sich indessen doch etwas, man trug eben das Essen auf. Er fragte mich, ob ich mitessen wollte, und ich machte natürlich gar keine Umstände, weil ich ziemlich hungrig war. Wir setzten uns also, und über Tisch ward mein Wirt etwas freundlicher. Mein Maulesel mit dem Führer wurde nach dem nächsten Orte Nicolosi geschickt und mir Quartier und Pflege gesichert. Man meldete, dass eine fremde, sehr vornehme Gesellschaft ankommen würde, die auch auf den Berg steigen wollte. Das war mir lieb. Wir aßen dreierlei Fische. Denk dir, ein Laienbruder der Benediktiner in der höchsten Wohnung am Ätna zur Fasten dreierlei Fische. Denn über diesem Kloster sind nur noch einige Häuser links hinüber und weiter nichts mehr in der Waldregion bis hinauf an die alte Geißhöhle. Ich spreche von dieser Seite, die anderen Pfade kenne ich nicht. Es kam ein anderer Herr, der uns trinken half. Dieser schien ein etwas besseres Stück von Geistlichen zu sein. Mein Wirt zog den Brief aus der Tasche und ließ ihn den anderen vorlesen. Da ergab sich mir denn erst, dass der Herr Laienbruder wohl gar nicht lesen konnte. Der Brief lautete ungefähr, dass der Pater Sekretär ihm im Namen und auf Befehl des Abts schreibe, den deutschen reisenden Herrn, der von dem Minister sehr empfohlen wäre, nach Würden bestens zu bewirten. Von meiner Entfernung war nun gar nicht mehr die Rede. Der Bruder ward gesprächiger und erzählte mir seine Reisen und seine Schicksale und dass ihn der Papst kenne. Bald kam er auf meine Ketzerei und segnete sich. Er ließ sich mein Seelenheil und meine Bekehrung noch etwas angelegener sein als der parlamentanische Steuerrevisor in Agrigent, fand mich aber ganz refraktarisch. Er musste mich also mit seinem besten Futter in die Hölle gehen lassen. Der vornehmste Grund, den er brauchte, mich zum Christen zu machen, war, ich hätte doch einen sehr gefährlichen Weg vor mir. Es seien auf dem Berge schon viele umgekommen. Nun könnte ich, wenn ich auch tot gefunden würde, nicht einmal christlich begraben werden. Das war nun freilich ein triftiges Argument, denn bei diesen Herren ist kein Akatholikus ein Christ. Ich sagte ihm so sanft als möglich die Anekdote des Diogenes, der sich im ähnlichen Falle ausbat, man möchte ihm nach dem Tode nur einen Stock hinlegen, damit er die Hunde wegjagen könnte. Der Mann schüttelte den Kopf und trank sein Glas. Ich machte einen Ausflug gegenüber auf die Monti Rossi, die sich bei der letzten großen Eruption gebildet haben, vermutlich von der Farbe den Namen tragen und von ihren Gipfeln eine herrliche Aussicht geben. Man hatte eine starke Viertelstunde nötig, sie zu ersteigen, und von ihnen sieht man noch jetzt den ganzen ungeheuren Lavastrom, der hier ausbrach, alles umwälzte und zernichtete, einen großen Teil der Stadt zerstörte und tief hinter derselben sich als eine hohe Felsenwand in die See stemmte. Als ich herunterstieg, begegnete ich zwei Engländern, die den nämlichen Spaziergang hierher gemacht hatten. Sie freuten sich, noch einen zur Partie zu bekommen, und ich holte flugs meinen Sack vom Mönche und zog herunter zu den Engländern ins Wirtshaus nach Nicolosi, wo schon vorher mein Führer einquartiert war. Der Mönch machte ein finsteres Gesicht, murrte etwas durch die Zähne, vermutlich einige Flüche über uns Ketzer alle. Ich dankte und ging. Hier trieben wir nun, fünf Briten, lauter Offiziere von der Garnison aus Malta und dein Freund, unser Wesen, sehr erbaulich. Die Engländer hatten den Wirt vom Goldenen Löwen aus Catania mitgebracht. Ich trat zur Gesellschaft, man schaffte mir ein Bett so gut als möglich und wir legten uns nieder und schliefen nicht viel. Die Herren erzählten ihre Abenteuer, militärische und galante, von der Themse und vom Nil, und bald traf die Kritik einen General, bald ein Mädchen. Gegen Mitternacht kamen die Führer, und nun setzte sich die ganze Karawane zu Maulesel. Sechs Signori Forestieri, zwei Führer mit Laternen und ein Proviantträger. Es war, wenn ich nicht irre, den 6. April zu Mitternacht oder den 7. des Morgens. Den vorigen Tag war es trübes Wetter gewesen, hatte den Abend ziemlich stark geregnet, hellte sich aber auf, so wie wir aus dem Wirtshause zogen. Es war frisch und ward bald kalt und dann sehr kalt. Wir trottierten und lärmten uns warm. Dann deklamierte der Major Grace Kirchhof, dann sangen wir »God Save the King« nach Händel und »Britannia Rule the Waves« und andere englisch-patriotische Sachen. Jeder gab seinen Schnack. Bald kamen wir aus der bebauten Region in die Waldige und gingen nun unter den Eichen immer bergauf. Ungefähr um 1 Uhr kamen wir in der Gegend der Geißhöhle an, die aber jetzt außer Gebrauch kommt. Der Fürst von Paterno hat dort ein Haus gebaut, wo die Fremden eintreten und sich bei einem Feuer wärmen können. Das Haus ist schlecht genug, und ein deutscher Dorfschulze würde sich schämen, es nicht besser gemacht zu haben. Indessen ist es doch besser als nichts und vermutlich bequemer als die Höhle. Hier blieben wir eine kleine halbe Stunde, bestiegen wieder unsere Maultiere und ritten nunmehr aus der waldigen Region in den Schnee hinein. Ungefähr eine Viertelstunde über dem Hause und der Höhle hörte die Vegetation ganz auf, und der Schnee fing an, hoch zu werden, der schon um das Haus her und hier und da neu und alt lag. Wir mussten nun absteigen und unsere Maultiere hier lassen. Der Schnee ward bald sehr hoch und das Steigen sehr beschwerlich. Unsere Führer rieten uns nur langsam zu gehen, und sie hatten recht, aber die Herren ruhten zu oft absatzweise, und darin hatten diese nicht recht. Die Kälte des Morgens ward schneidend, und die Engländer, die wohl in Ägypten und Malta eine solche Partie nicht gemacht hatten, schüttelten sich wie die Matrosen. Endlich erreichten wir den Steinhaufen des sogenannten Philosophenturms, und die Sonne tauchte eben glühend über die Berge von Kalabrien herauf und vergoldete, was wir von der Meerenge sehen konnten, die ganze See und den Taurus zu unseren Füßen. Ganz rein war die Luft nicht, aber ohne Wolken. Desto magischer war die Szene. Hinter uns lag noch alles in Nacht, und vor uns tanzten hier und da Nebelgestalten auf dem Ozean. Wer kann hier beschreiben? Nimm deinen Bänder und lass auf silbernem Flügel dem Mädchen auf Naxos die Sonne aufgehen. Und wenn du nicht etwas von unserem Vergnügen hast, so kann dir kein Gott helfen. So ging uns Titan auf. Aber wir standen über einem werdenden Gewitter. Es konnte uns nicht erreichen. Einer der Herren lief wehklagend und hoch aufschreiend um die Trümmer herum, denn er hatte die Finger erfroren. Wir halfen mit Schnee und Rieben und Wuschen und arbeiteten uns endlich zu dem Gipfel des Berges hinauf. Mir deucht, man müsste bis zum Philosophenturm reiten können. Bis dahin ist es nicht zu sehr jäh, aber die Kälte verbietet es. Wenigstens möchte ich eben deswegen ohne große Verwahrung nicht von der Kavalkade sein. Von hier aus kann man nicht mehr gehen. Man muss steigen und zuweilen klettern und zuweilen klimmen. Es scheint nur noch eine Viertelstunde bis zur höchsten Spitze zu sein, aber es ist wohl noch ein Stückchen Arbeit. Die Briten letzten sich mit Rum, und da ich von diesem Nektar nichts genießen kann, aß ich von Zeit zu Zeit eine Apfelsine aus der Tasche. Sie waren ziemlich gefroren, aber ich habe nie so etwas Köstliches genossen. Als ich keine Apfelsinen mehr hatte, denn der Appetit war stark, stillte ich den Durst mit Schnee, arbeitete immer vorwärts und war zur Ehre der deutschen Nation der Erste an dem obersten Felsenrande der großen, ungeheuren Schlucht, in welcher der Krater liegt. Einer der Führer kam nach mir, dann der Major, dann der zweite Führer, dann die ganze kleine Karawane bis auf den Herrn mit den erfrorenen Fingern. Hier standen und saßen und lagerten wir, halb in dem Qualm des aufsteigenden Rauchdampfes eingehüllt, und keiner sprach ein Wort, und jeder staunte in den furchtbaren Schlund hinab, aus welchem es in dunklen und weißlichen Wolken dumpf und wütend herauftobte. Endlich sagte der Major, indem er sich mit einem tiefen Atemzuge Luft machte, »Now it is indeed worth a young man's while to mount and see it, for such a sight is not to be met within the parks of old England. Es ist in der Tat für einen jungen Mann der Mühe wert, hier heraufzusteigen und die Sache anzusehen, denn so eine Ansicht findet man in den Parks von Altengland nicht. Mehr kannst du von einem echten Briten nicht erwarten, dessen patriotische Seele ihren Gefährten mit Roastbeef und Porter ambrosisch bewirtet. Die Schlucht, ungefähr eine kleine Stunde im Umfang, lag vor uns. Wir standen alle auf einer ziemlich schmalen Felsenwand und bückten uns über eine steile Kluft von vielleicht 60 bis 70 Klaftern hinaus und in dieselbe hinein. Einige legten sich nieder, um sich auf der grausen Höhe vor Schwindel zu sichern. In dieser Schlucht lag tief der Krater, der seine Stürme aus dem Abgrunde nach der entgegengesetzten Seite hinüberwarf. Der Wind kam von der Morgensonne, und wir standen noch ziemlich sicher vor dem Dampfe, nur dass hier und da etwas durch die Felsenspalten heraufdrang. Rundherum ist keine Möglichkeit, vor den ungeheuren senkrechten Lavablöcken bis hinunter ganz nah an den Rand des eigentlichen Schlundes zu kommen. Bloß von der Seite von Taormina, wo eine sehr große Vertiefung ausgeht, muss man hineinsteigen können, wenn man Zeit und Mut genug hat, die Gefahr zu bestehen. Denn eine kleine Veränderung des Windes kann tödlich werden, und man erstickt wie Plinius. Übrigens würde man wohl unten am Rande weiter nicht sehen können. Hätte ich 3 Tage Zeit und einen entschlossenen, der Gegend ganz kundigen Führer, so wollte ich mir wohl die Ehre erwerben, unten gewesen zu sein, wenn es der Wind erlaubte. Man müsste aber mit viel größerer Schwierigkeit von Taormina hinaufsteigen. Nachdem wir uns von unserem ersten Hinstaunen etwas erholt hatten, sahen wir nun auch rundumher. Die Sonne stand nicht mehr so tief, und es war auch auf der übrigen Insel schon ziemlich hell. Wir sahen das ganze große, schöne, herrliche Eiland unter uns, vor uns liegen, wenigstens den schönsten Teil desselben. Alles, was um den Berg herum liegt, das ganze Tal Enna bis nach Pelagonia und Lentini, mit allen Städten und Flecken und Flüssen, war wie in magischen Duft gewebt. Vorzüglich reizend zog sich der Simetus aus den Bergen durch die schöne Fläche langsam hinab in das Meer, und man übersah mit einem Blick seinen ganzen Lauf. Tiefer hin lag der See Lentini und glänzte wie ein Zauberspiegel durch die elektrische Luft. Die Folge wird zeigen, dass die Luft nicht sehr rein, aber vielleicht nur desto schöner für unseren Morgen war. Man sah hinunter bis nach Augusta und in die Gegend von Syrakus. Aber die Schwäche meiner Augen und die Dünste des Himmels, der doch fast unbewölkt war, hinderten mich weiterzusehen. Messina habe ich nicht gesehen. Und mir deucht, man kann es auch von hier nicht sehen. Es liegt zu tief landeinwärts an der Meerenge, und die Berge müssen es decken. Palermo kann man durchaus nicht sehen, sondern nur die Berge umher. Von den Liparen sahen wir nur etwas durch die Wölkchen. Nachdem wir rundumher genug hinabgeschaut hatten und das erste Staunen sich etwas zur Ruhe setzte, sagte der Major nach englischer Sitte, »Now be sure, we needs must give a shout at the top down the gulf.« »Achtung, jetzt müssen wir unbedingt ein Hurra von der Spitze in den Krater hinabrufen.« Und so stimmten wir denn dreimal ein mächtiges Freudengeschrei an, dass die Höhlen der furchtbaren Riesen widerhallten, und die Führer uns warnten, wir möchten durch unsere Ruchlosigkeit nicht die Teufel unten wecken. Sie nannten den Schlund, nur mit etwas verändertem Mythos, La Casa del Diavolo, und das Echo in den Klüften, La Sua Risposta, die Antwort des Teufels. Der Umfang des kleinen, tief unten liegenden Kessels mag ungefähr eine kleine Viertelstunde sein. Es kochte und brauste und wütete und tobte und stürmte unaufhörlich aus ihm herauf. Einen zweiten Krater habe ich nicht gesehen. Der dicke Rauch müsste vielleicht ganz seinen Eingang decken. Oder dieser zweite Schlund müsste auf der anderen Seite der Felsen liegen, zu der wir wegen des Windes, der den Dampf dorthin trieb, nicht kommen konnten. Auch hier waren wir nicht ganz vom Rauche frei. Die rote Uniform der Engländer mit den goldenen Achselbändern war ganz schwarz-grau geworden. Mein blauer Rock hatte seine Farbe nicht merklich geändert. Ich hatte mich bisher im Aufsteigen immer mit Schnee gelabt. Aber hier am Rande, auf der Spitze, war er bittersalzig und konnte nicht genossen werden. Nicht weit vom Rande lag ein Auswurf von verschiedenen Farben, den ich für toten Schwefel hielt. Er war heiß und wir konnten unsere Füße darin wärmen. Wir setzten uns an eine Felsenwand und sahen auf die zauberische Gegend unter uns, vorzüglich nach Catanien und Paterno hinab. Die Monti Rossi, Benicolosi, glichen fast Maulwurfshügeln. Und die ganze große, ausgestorbene Familie des alten, lebendigen Vaters lag rundumher. Nur er selbst wirkte mit ewigem Feuer in furchtbarer Jugendkraft. Welch ungeheure Werkstatt muss er haben! Der letzte große Ausbruch war fast 3 deutsche Meilen vom Gipfel hinab bei Nicolosi. Wenn er wieder durchbrechen sollte, fürchte ich für die Seite von Taormina, wo nun die Erdschicht am dünnsten zu sein scheint. Die Luft war trotz dem Feuer des Vulkans und der Sonne doch sehr kalt, und wir stiegen wieder herab. Unser Herabsteigen war vielleicht noch belohnender als der Aufenthalt auf dem obersten Gipfel. Bis zum Philosophenturm war viel Behutsamkeit nötig. Hier war nun der Proviantträger angekommen und wir hielten unser Frühstück. Die Engländer griffen zur Rumflasche und ich hielt mich zum gebratenen Huhn und dann zum Schnee. Brot und Braten waren ziemlich hart gefroren, aber der heiße Hunger taute es bald auf. Indem wir aßen, genossen wir das schönste Schauspiel, das vielleicht das Auge eines Menschen genießen kann. Der Himmel war fast ganz hell, und nur hinter uns über dem Simetus hingen einige kleine lichte Wölkchen. Die Sonne stand schon ziemlich hoch an der Küste Kalabriens, die See war glänzend. Da zeigten sich zuerst hier und da einige kleine Flecken auf dem Meere links vor Taormina, die fast wie Inselchen aussahen. Unsere Führer sagten uns sogleich, was folgen würde. Die Flecken wurden zusehends größer, bildeten flockige Nebelwolken und breiteten sich aus und flossen zusammen. Keine morganische Fee kann eine solche Farbenglut und solchen Wechsel haben, als die Nebel von Moment zu Moment annahmen. Es schoss in die Höhe und glich einem Walde mit den dichtesten Bäumen von den sonderbarsten Gestalten. War hier gedrängter und dunkler, dort dünner und heller, und die Sonne schien in einem noch ziemlich kleinen Winkel auf das Gewebe hinab, das schnell die ganze nördliche Küste deckte und das wir hier tief unter uns sahen. Der Glutstrom fing an, die Schluchten der Berge zu füllen. Und hinter uns lag das Tal Enna mit seiner ganzen Schönheit in einem unnennbaren Halblichte, so dass wir nur noch den See von Lentini als helles Fleckchen sahen. Dieses alles und die Bildung des himmlischen Gemäldes an der Nordostseite war das Werk einer kleinen Viertelstunde. Ich werde eine so geschmückte Szene wahrscheinlich in meinem Leben nicht wiedersehen. Sie ist nur hier zu treffen und auch hier sehr selten. Die Führer priesen uns und sogar sich selbst deswegen glücklich. Wir brachen auf, um womöglich unten dem Regen zu entgehen. In einigen Minuten sahen wir nichts mehr von dem Gipfel des Berges. Alles war in undurchdringlichen Nebel gehüllt. Und wir selbst schossen auf der Bahn, die wir im Hinaufsteigen langsam gemacht hatten, pfeilschnell herab. Ohne den Schnee hätten wir es nicht so sicher gekonnt. Nach einer halben Stunde hatten wir die Blitze links immer noch unter uns. Der Nebel hellte sich wieder auf, oder vielmehr, wir traten aus demselben heraus. Das Gewitter zog neben uns her nach Catanien zu, und wir kamen in weniger als der Hälfte der Zeit wieder in das Haus am Ende der Waldregion, wo wir uns an das Feuer setzten, nämlich diejenigen, die es wagen durften. Die Engländer hatten zu dieser Bergreise eine eigene Vorkehrung getroffen. Weiß der Himmel, wer sie ihnen mochte geraten haben, die meinige war besser. Sie kamen in Nicolosi in Stiefeln an, setzten sich aber dort in Schuhe. Und über diese Schuhe zogen sie die dicksten wollenen Strümpfe, die man sich denken kann, und die sie sogar, wie sie mir sagten, schon in Holland zu diesem Behufe gekauft hatten. Der Aufzug ließ sonderbar genug. Sie sahen mit den großen Ätna-Stöcken von unten auf alle ziemlich aus wie samojedische Bärenführer. Ich ging in meinem gewöhnlichen Reisezeug mit gewöhnlichen baumwollenen Strümpfen in meinen festen Stiefeln. Schon hinaufwärts waren einige holländische Strümpfe zerrissen. Herabwärts ging es über die Schuhe und die Unterstrümpfe. Einige liefen auf den Zehen, die sie denn natürlich erfroren hatten. Meine Warnung, langsam und fest, ohne abzusetzen, fortzugehen, hatte nichts geholfen. Mir fehlte nicht das Geringste. Vorzüglich hatte einer der jungen Herren die Unvorsichtigkeit gehabt, sich mit warmem Wasser zu waschen und an das Feuer zu setzen. In einigen Minuten jauchzte er vor Schmerz, wie Homers verwundeter Kriegsgott, und hat den Denkzettel mitgenommen. Vermutlich wird er in Catanien oder noch in Malta zu kurieren haben. Du kannst sehen, welcher auffallende Kontrast hier in einer kleinen Entfernung in der Gegend ist. Unten bei Catanien raufte man reifen Flachs und die Gerste stand hoch in Ähren, und hier oben erfror man Hände und Füße. Nun ritten wir noch immer mit dem Gewitter durch die Waldregion nach Nicolosi hinab, wo wir eine herrliche Mahlzeit fanden, die der Wirt aus dem Goldenen Löwen in Catanien kontraktmäßig angeschafft hatte. Wir nahmen Abschied. Die Engländer ritten zurück nach Catanien und ich meines Weges hierher nach Taormina. Ich schickte hier meinen Mauleseltreiber fort und wanderte wieder allein zu Fuß weiter, denn an der See hinauf, dachte ich, kann ich nun Messina nicht verfehlen. In der langen Vorstadt von Messina traf ich einige sehr gut gearbeitete Brunnen mit pompösen lateinischen Inschriften, worin ein Brunnen mit Recht als eine große Wohltat gepriesen wurde. Nur schade, dass sie kein Wasser hatten. Messina ist reich an Statuen ihrer Könige, von denen einige nicht schlecht sind. Ich habe stundenlang vor dem Bild Philipps des Zweiten gestanden und die Geschichte aus seinem Gesicht gesucht. Mich deucht, er trägt sie darauf. Und selbst Schiller scheint seinen Charakter desselben von so einem Kopfe genommen zu haben. Die heilige Jungfrau ist bekanntlich die vorzüglichste Patronin der Messinesen, und du kannst nicht glauben, wie fest und heilig sie noch auf ihren Schutzbrief halten. Wenn sie hier nicht im Erdbeben hilft, so wie Agathe in Catanien den Berg nicht zähmt, so müssen freilich die Sünder gestraft werden. Ich hatte soeben Gelegenheit, eine große feierliche Zeremonie ihr zu Ehren mit anzusehen. Die ganze Geistlichkeit mit einem ziemlich ansehnlichen Gefolge vom weltlichen Arm hielt das Palmenfest. Mich wundert nicht, dass die Palmen in Sizilien nicht besser fortkommen und immer seltener werden, wenn man sie alle Jahre auf diese Art so gewissenlos plündert. Alles trug Palmenzweige. Und wer keinen von den Bäumen mehr haben konnte, der hatte sich einen schnitzen und färben lassen. Der Aufzug wäre possierlich gewesen, wenn er nicht zu ernsthaft gewesen wäre. Ein Mönch predigte sodann in der Kathedralkirche eine halbe Stunde von der heiligen Jungfrau und ihrem gewaltigen Kredit im Himmel und ihrer besonderen Gnade gegen die Stadt. Sodann kam der Erzbischof in einem ungeheuren alten vergoldeten Staatswagen mit 4 stattlichen Mauleseln, stieg aus und segnete das Volk, und es ging selig nach Hause. Ich war hier an einen Präpositus in einem Kloster empfohlen, der viel Güte und Freundlichkeit, aber ziemlich wenig Sinn für Aufklärung hatte, welches man dem guten Manne in seiner Lage so übel nicht nehmen muss. Er begleitete mich mit vieler Gefälligkeit überall hin und wollte mich in dem Kloster logieren, aber ich hatte schon in der Stadt ein ziemlich gutes Wirtshaus. Die Herren des Klosters luden mich ein, zum Festtage bei ihnen zu essen. Dies ist die einzige Mahlzeit, die ich in Italien bei Italienern genossen habe, und sie war stattlich. Von den übrigen Herren habe ich viel Höflichkeit erhalten, aber nichts zu essen. Das ist nun so die italienische Weise, die ich weder loben noch tadeln will. Das Kloster bestand nur aus wenigen Geistlichen. Der Laienbrüder, welche die Bedienten machten, waren mehr. Man gab mir den Ehrenplatz und war sehr artig, und ich sollte daher wohl dankbar sein. Aber erst für Humanität, magis amica veritas, die Wahrheit steht mir näher. Ich habe mir die Gerichte gemerkt und muss sie dir hier nennen, damit du siehst, wie man an einem sizilischen Klostertische fastet. Zum Eingang kam eine Suppe mit jungen Erbsen und jungen Kohlrabis. Sodann kamen Macaroni mit Käse. Sodann eine Pastete von Sardellen, Oliven, Kapern und starken aromatischen Kräutern. Ferner ein Kompott von Oliven, Limonen und Gewürz. Ferner einige große herrliche goldgelbe Fische aus der See, die ich für die beste Art von Barschen hielt. Weiter hochgewürzte vortreffliche Artischocken. Das Dessert bestand aus Lattichsalat, den schönsten jungen Fenchelstauden, Käse, Kastanien und Nüssen. Alles und vorzüglich das Brot war von der besten Qualität und schon einzeln quantum sate superque. Vor allem habe ich die Kastanien nirgends so schön und so delikat gebraten gefunden. Nun frage ich dich, heißt das nicht, mit diesem Fasten einem ehrlichen Kerl mit aller Gewalt die Erbsünde in den Leib jagen? Bei dieser Diät muss man freilich orthodoxen Glauben gewinnen, der die Vernunft verachtet. Ich ging hinaus und lief einige Meilen am Strande herum bis zur Charybdis hinunter, aber die frommen Gläubigen blieben zu Hause in der Gottseligkeit. Das nenne ich einen Fasttag. Nun denke dir einen Festtag. Meine fußwandelnde Person war wohl nicht so wichtig, dass man deswegen eine Änderung in der Klosterregel sollte gemacht haben. Nun führte man mich oben in dem unausgebauten Kloster herum und zeigte mir die Anlagen und das Modell, das man dazu aus Rom hatte kommen lassen. Ich hoffe vom Himmel zum Heile der Menschheit, die Sottise soll nicht fertig werden. Ob so etwas auf meiner Nase mag gesessen haben, weiß ich nicht. Die Herren zeigten mir nichts mehr von ihren übrigen Herrlichkeiten.